Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Vielleicht wird in Sachen Klimaschutz ja doch noch alles gut, denn heute tagt in Berlin zum ersten Mal das neu geschaffene Klimakabinett. Die Bundesminister für Umwelt, Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr, Bau und Finanzen sollen zusammen den Klimaschutz in Deutschland voranbringen. Ob das heute schon geklappt hat, werden wir aber leider in dieser Sendung nicht mehr verkünden können. Die Ergebnisse dazu gibt es erst nachher bei meinem Kollegen Dirk Müller in den Informationen am Mittag, direkt im Anschluss an diese Sendung. Wir berichten dafür heute über den europäischen Klimabericht, über Klimaschutz mit Pizzakräutern auf dem Dach und über verrottende Bomben in der Nordsee. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. 2018 war ein ungewöhnliches Jahr. Februar und März waren deutlich kälter als das langjährige Mittel. Doch dann änderte sich das Wetter grundlegend. Im April begann dann eine lange Wärme- und Trockenperiode. Jetzt hat das Klimabüro des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus Bilanz gezogen und seinen europäischen Klimabericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Dagmar Röhrlich berichtet.
2018 war extrem. In der Schweiz transportierten Armeehelikopter Wasser auf die Almen, damit die Kühe nicht verdursteten. In Deutschland mussten tausende Milchkühe notgeschlachtet werden, da es kein Futter mehr gab. In Schweden wüteten Wald- und Moorbrände. Und die Flüsse Nordeuropas führten über Monate hinweg so wenig Wasser, wie es sonst selbst in extremen Jahren nur an wenigen Tagen der Fall ist, erläutert Freya Wamborg vom Copernicus Climate Change Service am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in Reading.
So it was very kind of persistent.
Das heiße und trockene Wetter in Mittel- und Nordeuropa war ungewöhnlich lange stabil. In Südeuropa sahen wir hingegen viel mehr Regen als im langjährigen Mittel. Allerdings war die Wetterlage dort nicht ganz so stabil. Der Kontrast zwischen beiden Gebieten war jedoch sehr stark. Zwischen Frühling und Herbst lagen die Temperaturen in Mittel- und Nordeuropa um rund 1,2 Grad über dem langjährigen Mittel. Betrachtet man Mitteleuropa allein, waren es sogar rund 2,5 Grad. Gleichzeitig fielen zwischen Frühling und Herbst in Mitteleuropa nur rund 80% des üblichen Regens. Wir haben diese Dürre mit anderen verglichen. 1976 gab es eine ähnlich lang andauernde Dürre, die ebenfalls im Frühling begann. Sie ist durchaus vergleichbar mit der im vergangenen Jahr, doch 2018 war ein größeres Gebiet betroffen. Hinter diesem ungewöhnlichen Wetter steckte eine sogenannte Blockadelage. Ein mächtiges Hochdruckgebiet leitete die regenbringenden Tiefdruckgebiete nach Süden um, während die Sonne in Mittel- und Nordeuropa die Böden austrocknete. Je trockener die Böden wurden, desto mehr heizte sich die Luft auf, umso schlimmer wurde die Dürre und desto stabiler das Hochdruckgebiet. Es erhielt sich sozusagen selbst. Jean-Noël Thépeau, Leiter des Copernicus Climate Change Service. Wenn sich ein extremes Wetterereignis auf ein ohnehin erwärmtes Klima aufsattelt, kann alles noch extremer werden. In Europa sind die Durchschnittstemperaturen in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. Deshalb konnte sich diese spektakuläre und in diesem Ausmaß bislang unbekannte Wetterlage entwickeln. Die Größe des von der Hitzewelle betroffenen Gebiets und ihre Dauer über Monate hinweg lässt sich nach Ansicht von Klimaforschern der ETH Zürich nur durch den menschengemachten Klimawandel erklären. Außerdem war nicht nur Europa von ausgedehnten Hitzewellen betroffen, sondern auch andere Regionen der Nordhalbkugel, Kanada und die USA, Russland, Japan und Südkorea.
Wenn wir uns die Hitzewellenfläche anschauen von 2018 in der nördlichen Hemisphäre, in Regionen, die dicht besiedelt sind oder die wichtig sind für die Landwirtschaft, dann finden wir, dass ungefähr 22% dieser Regionen gleichzeitig von extremer Hitze betroffen war.
Auf der Nordhalbkugel sind so großflächige und lang andauernde Hitzewellen ein neues Phänomen. Es tauche 2010 erstmals in den Daten auf, dann erneut 2012 und im vergangenen Jahr wieder, erklärt ETH-Klimaexpertin Martha Vogel. In ihren Simulationen zeichnet sich ab, dass dieses Phänomen mit fortschreitendem Klimawandel immer häufiger auftreten und immer größere Flächen treffen wird. Und das hätte, wie 2018 bereits drastisch vor Augen führte, erhebliche Folgen für die Versorgung der Menschen.
Wenn wir verschiedene Regionen haben, in denen gleichzeitig Ernteausfälle stattfinden würden und wir das vermehrt erwarten in der Zukunft, kann das eben dramatische Konsequenzen haben.
Dagmar Röhrlich war das über den europäischen Klimabericht. Ein möglicher Baustein für den Klimaschutz könnten auch begrünte Dächer sein. Doch bei einer längeren Hitzewelle, da sieht das satte Grün dann wohlmöglich auch ziemlich bald ziemlich traurig aus. Forscher der Technischen Hochschule Bingen experimentieren deshalb jetzt mit bewässerten Gründächern und sie wollen dabei auch noch wissen, welches Dachgrün am günstigsten fürs Klima ist. Wie viel Kohlendioxid die jeweiligen Pflanzen wegatmen, wie stark sie Hitze mildern und ob sie vielleicht sogar Feinstaub binden können. Anke Petermann hat den Versuchsdachgarten in Bingen besucht.
Was da blüht?
Der da.
Ja. Erster Blick auf die brusthohe Dachgrün-Versuchsfläche auf einem Parkplatz der Hochschule. Was da zu Semesterbeginn wächst, ist von ganz allein gekommen, staunen die Landschaftspflegeprofessorin Elke Hietl und der Klimaschutzprofessor Oleg Panferow. Und zwar noch bevor die zweigeteilte Fläche bewässert wurde. Der hintere Teil mit unterirdischer Bewässerung etwas kahler. Der vordere, wohl durchs Kondenswasser an den dünnen oberirdischen Schläuchen, schon mit grünen Einsprengseln.
Feldsalat steht hier, dann haben wir so Habichtskräuter, vielleicht mal einen Löwenzahn dazwischen, hier so Gundermann. Also wenn jetzt wieder im Sommer so eine Trockenphase kommt, ist das wahrscheinlich alles weg, wenn wir nicht bewässern.
Doch genau das haben die Wissenschaftler vor. Denn Klimaschutzprofessor Panferow will Gründächer
mit transpirierenden Pflanzen, die mit Regenwasser bewässert sind.
Nur mit Hilfe von Wasser kann die übliche extensive Bepflanzung mit dickblättrigen Sukkulenten zu einer semi-intensiven werden, die Kohlendioxid bindet.
Da kommen dann Gräser dazu, wie zum Beispiel Melika und auch diese typischen Pizzakräuter, Thymian, Oregano zum Beispiel oder Rosmarin.
Die essbaren Kräuter transpirieren, anders als die pflegeleichten, dürreresistenten Sukkulenten auf dem Dach. Die schließen bei Trockenheit einfach ihre Poren, weiß Elke Hietl.
Die können dann im Prinzip intern Photosynthese machen, so ein ganz spezieller Anpassungsprozess. Aber sie verdunsten nichts mehr. Und deswegen trägt es dann nicht zur lokalen Temperaturabkühlung bei.
Manche der dickblättrigen Sedumarten stoßen sogar das Treibhausgas Methan aus, haben Studierende an der TH Bingen mit mobilen Gasanalysatoren ermittelt.
Methan ist auch viel potenteres Treibhausgas als CO2 und wir müssen dann auch eine passende Bilanz finden, dass auch Pflanzen und Substrat eher absorbieren die Treibhausgase als emittieren. Das ist ja auch sehr wichtig.
Findet Oleg Panferow. Welche Pflanze was ausstößt, wird noch erforscht. Ebenso wie man Gräser und Kräuterdächer in Schuss hält. Denn anders als in den pflegeleichten Sukkulentengärten, die beim Klimaschutz schlechter abschneiden, muss man in den sogenannten semi-intensiven Dachgärten Biomasse abtragen.
Da würde ich natürlich nicht mit dem Rasenmäher auf so geneigten Flächen, sondern mit so einem Freischneider in steilen Hanglagen würde man es ja genauso machen. Das werden wir uns noch näher angucken. Das wird ein großes Thema sein.
Denn ein Ziel der beiden Binger Professoren ist, Hobby-Dachgärtner sollen Klimaschützer werden können, ohne sich finanziell zu verausgaben.
Was man braucht, ist eben ein großer Wasserspeichertank, eine Pumpe. Da reichen aber so einfache Gartenpumpen, die kriegt man im Baumarkt für 10 Euro. Dann braucht man so einen kleinen Computerchip, um dann im Prinzip zu sagen, wann soll bewässert werden, wann nicht, dass man Uhrzeiten einstellen kann. Und natürlich die Schläuche müssen verlegt werden. Aber das ist alles insgesamt relativ kostengünstig. Die Hoffnung ist ja, dass man eben durch Initialpflanzungen, also gar nichts neu pflanzen muss, sondern nur initial einige Pflanzenarten dazu gibt und durch diese Bewässerung im Laufe der Zeit die semi-intensiven Gründächer entwickelt, die dann immer wirksamer werden für die Umwelt.
Am Ende, so wünscht sich Klimaschutzprofessor Panferow, sollten die bewässerten Gräser und Kräuter mit ihrer rauen Blattoberfläche den Feinstaub aus der Luft kämmen.
Die Pflanzenblätter haben auch kleine Haare. Und das macht auch den Staub sozusagen dann hängend.
Aber so ergänzt Panferows Landschaftspflegekollegin Hietl.
Wenn da sehr viel Feinstaub drauf liegt, dann verstopfen diese Blattöffnungen, diese Spaltöffnungen und die Photosyntheseleistung geht dann einfach zurück. Und jetzt ist die Frage, wird das über den Regen wieder abgewaschen?
Der Feinstaub also.
Und wenn man ihn abwaschen kann, ist dann wieder die Frage, belastet er dann das Substrat? Also kommen da irgendwelche toxischen Stoffe, Schadstoffe rein? Also da ist ganz viel noch, was man jetzt einfach untersuchen, sich angucken muss.
Der Beitrag von Anke Petermann. Und um grüne Fassaden und Dächer in der Stadt geht es auch morgen in unserer Sendung Marktplatz um 10 nach 10, dann wieder hier bei uns im Deutschlandfunk. Es gibt so Wortspiele und Floskeln, die gehören im Journalismus eigentlich ja verboten. Die tickende Zeitbombe, die gehört ganz sicher mit dazu. Aber ja, manchmal, da passt dieses Bild dann doch ziemlich gut. Beispielsweise zum heutigen Beitrag in unserem Rechercheprojekt Giftmüll. Da geht es um Munitionsreste, die nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in der Nordsee versenkt worden sind. Die Bomben dort ticken zwar nicht, aber sie rosten. Und das ist mindestens genauso schlimm. Das Projekt North Sea Wrecks will diese giftigen Hinterlassenschaften jetzt untersuchen. Felicitas Böselager hat die Forscher besucht.
Okay, was sehen wir? Wir sehen wieder die südliche Nordsee. Wir haben also hier die Küstengebiete von Deutschland, Niederlande, bis auf Höhe Belgien etwa. Dann haben wir auf der linken Seite sehr groß das südliche England.
Was hier beginnt, sieht ein bisschen nach einer Schatzsuche aus. Zwei Männer beugen sich über eine alte Seekarte und suchen nach versunkenen Wracks, die jemand fast 70 Jahre vorher handschriftlich auf der Karte eingetragen hat.
Hier wäre also ein Bereich, wo Wracks liegen. Was steht da genau? Ich kann es gar nicht lesen.
Frederik Theiss und Philipp Grassel vom Deutschen Schifffahrtsmuseum suchen allerdings nicht nach Schätzen auf diesen Wracks, sondern nach Gift, nach versunkenen Bomben und Munition. Ihre Recherche ist Teil des Projekts North Sea Wrecks, das die Munition in der Nordsee erfassen will.
Auf dem Grund der Nordsee liegt alles das, was versehentlich über Bord gegangen ist, was gezielt dorthin gebracht wurde, was versenkt oder auch vom Himmel geschossen wurde. Also sprich, wir müssen mit Flugzeugwracks rechnen, mit Schiffswracks, mit über Bord gegangenen Containern. Und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg hat man auch geglaubt, an bestimmten Stellen in der Nordsee gezielt Munition beispielsweise verklappen zu können, um eine Lösung zu finden, wohin man mit Munitionsresten gehen kann.
Erklärt Sunhild Kleingärtner, Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums Bremerhaven. Sie leitet das Projekt North Sea Wrecks. Es wird mit EU-Geldern gefördert. Insgesamt sind 30 verschiedene Projektpartner aus Europa beteiligt. Schätzungen zufolge liegen auf dem Grund der Nordsee 1,3 Millionen Tonnen Munition. Und das zum Teil seit über 100 Jahren. Relikte aus zwei Weltkriegen. Mit der Zeit werden die Metallgehäuse der Minen oder Bomben immer dünner, rosten durch, sagt Grassel.
Man kann halt sagen, wenn es austritt, dass letztendlich halt dann der TNT oder die Schießwolle oder die Chemikalie offen auf dem Grund liegt. Und das heißt, dass es dann wirklich in das Wasser diffundiert, aber auch in den Boden, dass das Ökosystem quasi das halt aufnimmt, weil es ist ja eine Verwertungsmaschine. Und das heißt, dass dann die Kleintiere es anfangen aufzuessen oder es einfach nur aufnehmen. Und dann kommt es in die Nahrungskette und dann ist es nachher irgendwann auch mal bei Verwertern wie zum Beispiel uns.
Wenn die Historiker und Archäologen ihre Quellen ausgewertet haben, dann kommen Naturwissenschaftler an die Reihe, fahren zu den Wracks und nehmen dort Proben. Einer von ihnen ist Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Er war schon an großen Forschungsprojekten in der Ostsee beteiligt und hofft, von diesen Erfahrungen profitieren zu können. Allerdings sei nicht alles 1:1 übertragbar, denn die Ostsee sei im Vergleich zur Nordsee eher ein See mit geringem Wasseraustausch. Was in sie hineinkäme, das verweile dort auch für eine lange Zeit.
Während beispielsweise in der Nordsee die Wasseraustauschraten wesentlich größer sind, zweimal am Tag kommen die Gezeiten rein, ein Wasserkörper X ist komplett ausgetauscht gegen einen anderen. Das heißt, Substanzen, die aus den Munitionskörpern rauskommen, sind natürlich dann schnell großflächig verteilt. Das kann dann ganz andere Auswirkungen auf die Organismen haben.
Die Munitionsreste in der Ostsee werden schon seit 2006 erforscht. Darauf haben vor allem Polen und Litauen gedrungen. Bei der Nordsee stehen die Forscher noch ganz am Anfang.
In der Nordsee wurde noch nichts dergleichen untersucht. Sie müssen davon ausgehen, dass man es nicht wollte. Fakt ist, es wurde 70 Jahre lang keine Forschung finanziert, die sich im Detail damit beschäftigt. Vor allem keine unabhängige Forschung.
Das Projekt North Sea Wrecks soll 2022 abgeschlossen sein. Die Uhr tickt. Abgesehen davon, dass manche Geschosse heute schon offen liegen, zeigen jüngste Minenfunde in der Nordsee, es braucht nur 15 Jahre, bis die Metallhülle durchgerostet ist.
Felicitas Böselager war das über giftige Munitionsreste in der Nordsee und den Beitrag. Und weitere Beiträge zu unserer Serie finden Sie auf unserer Webseite unter dem Schwerpunkt Giftmüll. Auf der rechten Seite ist da eine Kachel. Einfach anklicken, dann finden Sie eine ganze Menge Beiträge zum Thema. Zum nächsten Thema. Zurück zur Natur. Das wollen viele Menschen nicht nur zu Lebzeiten, sondern am liebsten auch nach dem Tod. Eine Bestattung unter Bäumen in einem Bestattungswald, die liegt deshalb durchaus im Trend. Da könnte man dann ja quasi selbst zum Dünger für die Bäume werden. Für viele Menschen offenbar eine spannende Vorstellung. Doch im menschlichen Körpern stecken eine Vielzahl von Schwermetallen. Manche Umweltschützer fürchten deshalb, dass durch die Asche eben auch Schwermetalle in die Umwelt gelangen könnten, die dann den Waldboden schädigen. Eine Studie hat jetzt diese Risiken untersucht. Christoph Richter mit den Details.
Blei, Cadmium, Nickel, Kupfer, Zinn, aber auch Chrom. Der Mensch trägt viele Schwermetalle in sich. Teilweise tragen wir sie seit Geburt in uns, andererseits gelangen sie durch diverse äußere Umwelteinflüsse, die Lebensweise aber auch durch Medikamente oder Prothesen in unsere Körper. Nach dem Tod kann der Mensch für die Natur daher zum Risiko werden. Und zwar dann, wenn die durch Schwermetalle kontaminierte Totenasche in den Boden gelangt. Eine hochkomplexe Angelegenheit, nennt es Johannes Haas von der Universität Freiburg. Er ist Professor für Bodenökologie und hat in einem 2,5-jährigen Forschungsprojekt die Gefahren untersucht und gibt Entwarnung.
Also in unseren Berechnungen haben wir gezeigt, dass der Eintrag von Schwermetallen durch die Aschen nicht zu einer Überschreitung der Grenzwerte der Bundesbodenschutzverordnung führt.
Die Ergebnisse der Studie stehen aber durchaus auf wackeligen Füßen. Denn ein besonderes methodisches Problem ist der Sachverhalt, dass man sich nicht einfach der Asche Verstorbener bedienen kann. Das verbietet die gesetzlich garantierte Totenruhe.
Das heißt, wir haben uns ein Modell quasi überlegt, wie wir dieses Problem umgehen können. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Literaturanalysen durchgeführt, um zu ermitteln, wie viel Schwermetalle kann denn ein Mensch enthalten.
Andererseits gelangen aber auch Schwermetalle in den Kremationsöfen beim Verbrennen des Leichnams in die Totenasche, erläutert Wissenschaftler Johannes Haas. Um ein möglichst genaues Bild zu erhalten, wie sich die Totenasche im Ökosystem Boden auswirkt, ist man am Institut für Bodenkunde in Freiburg experimentell vorgegangen. Dazu hat man sogenannte Modellaschen erzeugt, weil man eben keine echte Totenasche benutzen darf. Die wurden dann in kleine Behälter mit verschiedenen Bodenarten wie Sand, Schluff oder Lehm verfüllt, die man über den Zeitraum eines knappen Jahres beregnet hat. So sollte der deutsche Bestattungswald imitiert werden, um zu erkennen, was mit der schwermetallhaltigen Asche im Boden passiert. Das Ergebnis: Die Schwermetalle aus den Aschen führen zu keiner Belastung der Böden. Anders sähe es allerdings bei den hochgiftigen und krebserzeugenden sogenannten Chrom-6-Verbindungen aus, die beim Verbrennungsprozess entstehen. Die müsse man besonders im Blick haben, so Bodenwissenschaftler Haas.
Also unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es hauptsächlich der pH-Wert des Bodens ist, sprich der Säurestatus des Bodens, entscheidend darüber ist, ob Chrom aus den Modellaschen oder aus den Kremationsaschen in tiefere Horizonte verlagert werden kann.
Was zu einer toxischen Kontamination der Böden führen könnte. Ein Untersuchungsergebnis, das für viele Bestattungswaldbetreiber völlig neu sein dürfte. Haas Empfehlung lautet, der Betrieb von Bestattungswäldern auf Standorten mit einem pH-Wert von 4 bis 6,5 sei unproblematisch. Alle Böden, die sich darüber oder darunter befinden, die entweder stark sauer oder stark basisch seien, sollten bei der Neugenehmigung keine Lizenz bekommen. Praktisch würde das bedeuten, dass Bestattungswälder in manchen Gegenden Deutschlands als Risikogebiete einzustufen seien, so Johannes Haas von der Universität Freiburg.
Also generell Risikogebiete würde ich, glaube ich, die typischen Karbonatböden Süddeutschlands, die Schwäbische Alb, die Fränkische Alb, Kalkbögen auf Rügen könnte eine Möglichkeit sein, Lössböden der Börde, dort könnten die pH-Werte in dem Bereich liegen, dass eine Mobilität von Chrom gegeben ist. Ja.
Auch von Bestattungswäldern in Flut- bzw. Hochwasserrisikogebieten sei abzuraten. Doch insgesamt seien die Risiken eher gering und das sei für die Betreiber von Bestattungswäldern eine gute Nachricht, sagt der Forstwissenschaftler Hans Adam von Schulzendorf von der Friedwald GmbH im hessischen Griesheim, die unter anderem eine letzte Ruhestätte im UNESCO-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz betreibt.
Erstmal ist es die Erkenntnis, dass ich sehr froh bin, dass wir jetzt wissenschaftlich fundierte Daten haben, dass von diesem Schwermetallgehalten nach jetzigen Erkenntnissen keine zusätzliche Belastung zu erwarten sind.
Die Ergebnisse würden aber nicht nur für Bestattungswälder gelten. Friedhofsbetreiber seien da genauso angesprochen, sagt von Schulzendorf. Sie müssten sich auf lange Sicht dem gleichen Problem stellen, denn auch hier liegen Urnen auf engen Raum.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das Insektensterben macht vielen Menschen in Deutschland Sorgen. In Bayern hat ein Volksbegehren unter dem Schlagwort Rettet die Bienen inzwischen fast 2 Millionen Unterschriften gesammelt und hat für Aufregung in der Landespolitik gesorgt. Und auch in anderen Bundesländern sollen jetzt Unterschriften für ähnliche Volks- und Bürgerbegehren gesammelt werden. Gartenbesitzer können aber auch auf dem eigenen Grundstück viel für den heimischen Artenschutz tun und aktiv Bienen und andere Insekten schützen. Wie das geht, hat sich Claudia Ulrich Schivon erklären lassen.
Vom Frühjahr bis zum Herbst kann ein Hobbygärtner den Tisch für Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. decken, sagt die Biologin Berit Philipp vom NABU Münsterland. Dabei stehen die Frühblüher, zum Beispiel die Narzissen, jetzt auf dem Speisezettel. Und was noch?
Gerade diese Zwiebelgewächse, das sind dann vor allem Krokusse oder Blaustern oder Wildtulpe. Dann kommen dann Glockenblumen, sind wichtig im Garten für die Insekten.
Im eigenen Garten der Insektenexpertin ist jetzt besonders im blühenden Blutpflaumenbaum etwas los. Da summt und brummt es unüberhörbar. Auch in einem gesondert angelegten insektenfreundlichen Frühbeet mit Winterlingen, Traubenhyazinthen und einigen Kräutern ist oft viel Betrieb.
Wichtig ist einfach, dass es über das ganze Jahr hinweg ein bisschen blüht, dass die Wildbienen oder die Schwebfliegen oder die Schmetterlinge dann auch da Nahrung finden. Je mehr Strukturen ich in den Garten bringe, desto vielfältiger wird der Garten und der Lebensraum.
Ein Garten, der Insektenraum bietet, der kann genauso gut familienfreundlich sein, betont die Biologin. Ein Gebrauchsrasen inbegriffen.
Es gibt auch so Spielrasen, die mit ein bisschen mehr Kräutern angereichert sind.
Ein Leckerbissen für Insekten. Auch Gänseblümchen und Löwenzahn sollten die Gartenbesitzer nicht mit Stumpf und Stiel entfernen.
Was ich auch also als Tipp gebe, vielleicht auch den Rasen nicht zu sehr düngen. Und es muss ja nicht alles so optimal sein für Insekten, aber eine Ecke einrichten, die so ein bisschen wilder ist.
Bei der Auswahl insektenfreundlicher Blumen, die reichlich Pollen oder Nektar liefern, fragt man vor dem Kauf am besten einen Gärtner. Karl-Heinz Schappmann, der in Münster auf einer etwa fußballfeldgroßen Fläche seine Stauden selber zieht, rät den Hobbygärtnern zum Beispiel zu
Steppensalbei, Eisenkraut, Storchenschnabel natürlich, Gänsekresse, Steinkraut. Praktisch alle Blütenstauden, die noch nicht überzüchtet sind. Wenn man beispielsweise jetzt geht die einfache Margerite, da gehen Insekten dran, nimmt man die gefüllte Margerite, die natürlich von der Blüte her top und winzig ist, sind kaum Insekten dran.
Gefüllte Blüten sind also eine Mogelpackung für alle Honig- und Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und alle anderen Insekten, weil sie hier keine Nahrung finden. Insektenoasen können auch auf jeder Terrasse und auf Balkons entstehen. Karl-Heinz Schappmann.
Jede Fläche spielt eine Rolle. Jede kleine Fläche und jede kleine Pflanze. Die Insekten sind für den Aufbau des Lebens zuständig. Denn ohne Insekten gibt es kein Obst, kein Gemüse.
Ein Dach über dem Kopf soll den Insekten auch helfen. Insektenhotels. In allen Größen und Formen gibt es in Baumärkten und Blumencentern zu kaufen. Der NABU rät allerdings zur Marke Eigenbau. Im Internet findet man diverse Anleitungen. Ein durchschnittlicher deutscher Privatgarten ist 150 Quadratmeter groß. Wenn aus der Vogelperspektive sich diese insektenfreundlichen Oasen aneinanderreihen, ist für den Insektenschutz und für die Artenvielfalt schon viel gewonnen, sagt die Insektenexpertin Berit Philipp vom NABU.
Der Siedlungsbereich ist ganz wichtig. Wir haben ja dann immer wieder kleinere Flächen, so Trittsteinbiotope, wo die Tiere dann auch wandern können und sich austauschen. Das ist ja ganz wichtig, ja, also ihr genetisches Material austauschen.
Insektenschutz im Garten, das war der Verbrauchertipp von Claudia Ulrich-Schivon. Nachzuhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de und in unserer DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihm unter anderem der Wahlausgang in Israel und ab 13 Uhr dann auch die Informationen zum Klimakabinett, das heute erstmals zusammengetreten ist. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.